ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat und außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute sehr köstliche, saftige Kirschbrownies mit einer gesunden Spezialzutat.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ich mache alles und tue alles. Hauptsache, ich lande nicht bei den Nadeln.
Das klingt auf jeden Fall hart. Das hat Andrea Rieck gesagt. Die hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb auch richtig Angst und Panik vor Ärzten und eben besonders vor Spritzen entwickelt. Und deshalb war sie 10 Jahre lang gar nicht beim Arzt. Und dann hatte sie einen Unfall, musste ins Krankenhaus. Da wurde dann Blut abgenommen und da kam quasi zufällig raus, dass sie Diabetes hat. Und deshalb hat sie sich bei den Ernährungsdocs beworben. Wie Diabetes Typ 2 entsteht, was zu viel Zucker damit zu tun hat und warum Zuckeraustauschstoffe gar keine gute Idee für Diabetiker und Diabetikerinnen sind, darüber spreche ich heute mit Dr. Matthias Riedel. Willkommen im Studio.
Hi Julia.
Matthias, die meisten kennen dich ja. Du bist Ernährungsdoc der ersten Stunde Diabetologe und führst auch das von dir gegründete Medicum Hamburg. Schön, dass du wieder bei mir bist. Wir haben ja schon öfter über Diabetes gesprochen, vor allem über Diabetes Typ 2 und wollen es heute nochmal machen, denn das Thema ist ja wirklich allgegenwärtig, gerade bei euch und auch bei dir in der Praxis.
Ja klar, das ist auch nicht verwunderlich, denn in Deutschland leiden rund 11 Millionen Menschen an Diabetes. Und fast 9 Millionen davon an Diabetes Typ 2. Und die Tendenz ist weiter zunehmend.
Krass. Ja, vielleicht nochmal so kurz zum Unterscheiden. Diabetes Typ 2, das ist ja quasi der Diabetes, den man eben durch verschiedene Faktoren, genetische Veranlagung, Übergewicht, falsche Ernährung, Bewegungsmangel und so weiter im Laufe des Lebens bekommen kann. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Aber wir bleiben ja heute mal bei dem Diabetes Typ 2.
Ganz genau. Und das heißt eben auch, dass man Diabetes Typ 2 verhindern kann durch einen gesunden Lebensstil und auch, dass man sehr gut etwas dagegen tun kann, wenn man ihn schon entwickelt hat.
Ja, und zwar nicht nur, indem man eben Insulinspritzen oder auch Tabletten nimmt und damit den Diabetes einigermaßen einstellt, sondern man kann die Erkrankung eben tatsächlich auch wieder loswerden. Hast du ja auch schon des Öfteren mit begleitet, hinbekommen will ich gar nicht sagen. Das bekommen ja dann immer die Patienten und Patientinnen selber hin. Aber es ist natürlich auch vor allem dein Verdienst. Und das heißt, man braucht die Medikamente dann eben gar nicht mehr. Und das wissen viele nicht. Und auch Andrea Rieck dachte, sie kommt nicht darum herum, irgendwann Insulin spritzen zu müssen.
Genau, und das war ihr größter Horror, weil sie ja unbändige Angst vor Spritzen hatte. Und die Vorstellung, jeden Tag Insulin spritzen zu müssen, das hat sie kaum ausgehalten.
Man muss ja sagen, das war ihr Glück, denn so hat sie eben den Weg zu euch aufs Praxisbrot gefunden. Aber jetzt möchte ich kurz nochmal darauf zu sprechen kommen, was du mir hier mitgebracht hast. Hier stehen so weiße Pülverchen.
Ja.
Es sieht so ein bisschen aus wie Drogen.
Wie so verschiedene Kokainpöttchen, ne? Nee, sind aber keine. Das sind keine illegalen Drogen. Aber ich würde sagen, probier's doch einmal. Tipp mal mit dem Finger rein oder mit dem Löffel und sag mir mal, was du schmeckst. Na?
Also vor allem süß.
Süß, ja. Was, ja?
Probier mal ein anderes.
Ja. Stark süß oder wenig süß? Oder?
Ja, also einfach süß.
Aber einfach süß.
Ich muss mal, glaube ich, noch ein zweites probieren.
Zuckersüß?
Boah!
Ja?
Also das schmeckt ganz komisch.
Ah ja, also das, was du jetzt ganz komisch fandest.
Da ist, also das schmeckt richtig, also süß und bitter gleichzeitig.
Ja, ja. Das ist ja sehr hoch konzentriert. Das war hier Saccharin.
Sterbe ich jetzt mit der Dosis?
Nein. Saccharin. Und das erste war Erythrit. Erythrit fandst du nicht ganz so süß, ne?
Nee, das war okay.
Ja.
Boah.
Erythrit hat tatsächlich eine ähnliche, von der Menge her eine ähnliche Süße, aber die von den Süßstoffen hier von Saccharin ist um ein Vielfaches größer. Das war für deine Zunge quasi ein mega Süßschock.
Mhm.
Ja, das sind Süßstoffe. Wir haben aber noch hier mehr. Wir haben hier noch Xylit. Willst du das auch noch mal probieren?
Na gut.
Jetzt, ja.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst.
Jetzt ziehen wir das durch, ne?
Und das ist ein bisschen grobkörniger. Ja. Das sieht mehr aus wie Zucker.
Mhm. Wie schmeckt's? Süß.
Süß? Aber das schmeckt tatsächlich gar nicht so süß.
Aha, weniger süß, ne? Mhm. Und schon gar nicht vergleichbar mit Saccharin. Jetzt nimmst du noch mal das Letzte.
Mhm.
Wir haben jetzt also gesehen, Erythrit und Xylit fandst du nicht ganz so süß, aber Saccharin fandst du schlimm süß, mhm, ne? Mit Bitternis.
Das sieht tatsächlich aus ein bisschen eher wie, also sehr fein,
ja,
körnig. Also
und probier mal.
Das könnte eine Droge sein.
Nein, das ist keine Droge. Das ist, ne?
Das ist wieder ein bisschen süßer.
Süßer, das ist Stevia.
Mhm. Ja. Ah ja, okay.
Stevia-Glykoside. Jetzt Zucker will ich dich nicht. Oder willst du auch nochmal Zucker?
Ja, komm, dann muss ich jetzt einmal den Vergleich haben.
Und dann sag mir mal, was du am natürlichsten empfindest und wie dieser Vergleich dieser verschiedenen Süßstoffe auf dich wirkt.
Ja, also ich fand jetzt alles wirklich in Ordnung. Ich fand fast das Stevia nochmal süßer auch als den Zucker. Alles außer Saccharin war okay.
Ja. So, ja. Also du findest das alles in Ordnung? Das ist für dich so machbar? Hm? Ich habe jetzt auch nochmal... Oh,
das ist krass,
oder? Ich habe
auch
nochmal Saccharin. Oh, ja.
Das will.
Oh,
ne?
Das ist heftig, ja?
Mhm.
Oh, und dann das Bittere danach.
Ja, krass, oder?
Hm?
Ja, ja.
Also das sind Möglichkeiten, alternative Möglichkeiten zu süßen. Aber was die mit uns machen, das beschnacken wir noch gleich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Oh, ja, ich muss was trinken.
Und das war ja auch...
Das geht gar nicht mehr weg von der Zunge.
Ja, ja, es dauert. Du musst vielleicht einen von den anderen noch nehmen, dann geht's wieder. Okay. Ja, das war ja auch bei Andrea Rieck so ein Ding, weil sie war ja eine richtige Naschkatze. Und das musstet ihr eben unbedingt ändern. Und lasst uns jetzt einfach mal ihre Geschichte erzählen und auch, was es mit diesen weißen Pülverchen, da mit den Süßungsmitteln auf sich hat.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Als du Andrea Rieck kennengelernt hast, da hatte sie einen wahnsinnig hohen Langzeitblutzuckerwert. Das ist ja dieser HbA1c-Wert. Und der lag bei ihr bei 10,2. Normal ist, also kein Diabetes sozusagen, hat man bei einem HbA1c von unter 5,7, richtig?
Richtig, unter 5,7%, genau. Bei ihr ist da leider sehr viel wertvolle Zeit verloren gegangen, indem ihr Körper den schädlichen Auswirkungen des erhöhten Blutzuckers ausgesetzt war. Ja? Natürlich auch dadurch, dass sie jahrelang nicht beim Arzt war. Und dann nochmal dazu, weil dieser Diabetes dann auch sehr, sehr spät diagnostiziert wurde. Je länger jetzt also der Blutzucker erhöht ist, desto größer das Risiko für Folgeschäden. Und dabei ist nicht mal die absolute Höhe der Werte entscheidend, sondern eher die Dauer. Also dauerhaft leicht erhöhte Werte über die Länge hingezogen können manchmal schädlicher sein als richtig hohe Werte für einen kurzen Zeitraum. Die schnell einen hohen Blutzucker entwickeln und damit auch Beschwerden haben, weil sie Durst haben und viel Wasser lassen müssen, die haben quasi Glück, weil der Diabetes sofort erkannt wird und die Schädigungszeit nicht so lang ist bis zur Diagnose.
Ja, was dann nämlich passieren kann, ist, dass eben der ganze Körper darunter leidet. Du hast es angesprochen, Folgeschäden. Das heißt, Schäden in Gefäßen, in den Nerven, in den Augen, die Nieren, die können eben auch geschädigt werden. Man kann auch so Wunden an den Füßen entwickeln, die sehr, sehr schlecht nur heilen. Also wenn man da nichts macht, dann kann es eben dazu kommen. Und im schlimmsten Fall kann man dann eben auch noch weitere Folgeschäden bekommen, nämlich Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und daran kann man am Ende auch sterben.
Genau. Und Andrea Rieck hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr Leben sofort effektiv zu verändern oder lebenslang Insulin zu spritzen. Es ging darum, die schweren Schäden durch die Folgekrankheiten zu verhindern.
Spritzen ging bei ihr gar nicht. Sie hat ja schon auf dem Boot Schweißausbrüche bekommen, als du ihr so einen Insulinpen mal gezeigt hast. Und da ist ja jetzt, die Nadel ist ja jetzt nicht besonders lang und auch nicht besonders dick.
Nein, die ist total dünn und zart. Die sind immer kürzer geworden. Man kriegt also weniger Millimeter, kurze Nadeln sogar. Man spürt's kaum, aber es geht ja hier um die Psyche.
Mhm.
Und das war wirklich eine absolut heftige Aversion, eine Angst, die sie vor den Spritzen hatte. Ich habe wirklich echte Panik in ihren Augen gesehen. Und wir Diabetologen nennen das die Spritzenangst.
Mhm. Also wenn mir jemand sagt, ich kriege jetzt eine Spritze oder ich bekomme jetzt Blut abgenommen, dann möchte ich am liebsten wegrennen.
Also man kann wirklich sagen, diese Angst vor den Spritzen, das war eigentlich die einzige echte Motivation, um eben die Ernährungsumstellung anzugehen. Denn auf Süßes verzichten, das fiel ihr wirklich schwer.
Ich habe immer das Gefühl, ich brauche Schokolade. Das ist das. Jeden Tag eigentlich.
Ja, sie hatte eine wahre Zuckersucht entwickelt. Erschwerend kam nun noch hinzu, dass sie überhaupt nicht gern gekocht hat. Mhm. Also frisch kochen, absolut Fehlanzeige. Stattdessen hat sie eben viele Fertiggerichte gegessen und die waren häufig auch noch stark gesüßt.
Ja, und dann hat sie auch noch viel gesnackt, also vor allem Schokolade, haben wir ja gerade schon mal gehört. Und sie hat zwar nicht gerne gekocht, aber einfach wirklich sehr, sehr gerne gebacken. Und dementsprechend hat sie, das, was sie gebacken hat, das musste sie ja auch dann essen. Deshalb hat sie sehr viel Kuchen gegessen.
Ja, und da steckt natürlich der Teufel im Detail. Mhm. Man kann so backen und so backen. Das war ihr eben nicht klar, dass sie beim Backen einiges falsch macht. Sie dachte sogar, sie würde sich mit dem ganzen Kuchen gar nicht schaden, weil sie statt Zucker Xylit verwendet hat.
Ja, Xylit ist ja ein Zuckeraustauschstoff, der wird aus Birkenholz gemacht und der hat 40% weniger Kalorien als normaler Zucker. Das finde ich klingt ja erstmal ganz gut und ich habe jetzt eben, als ich das alles hier probiert habe, auch jetzt nicht so einen großen Unterschied entdeckt zu normalem Haushaltszucker.
Genau, und deshalb wurde Xylit ja lange Menschen mit Diabetes anstelle von Haushaltszucker empfohlen. Denn der hat ja, wie du gerade gesagt hast, weniger Kalorien und er wird auch anders verstoffwechselt als Haushaltszucker. Und daher steigt der Blutzuckerspiegel nicht so stark an. Und das ist auf den ersten Blick ein Vorteil für Menschen mit Diabetes.
Aber mittlerweile ist die Wissenschaftler ein bisschen weiter. Man weiß nämlich, dass Xylit trotz dieser Vorteile gerade für Diabetiker überhaupt nicht geeignet ist. Und wieso, das besprechen wir nachher noch. Aber auch damals hast du, Andrea Rieck, gesagt, dass sie sich eben überhaupt nichts Gutes tut mit dem vielen Xylit.
Genau, das große Problem beim Xylit und auch anderen Zuckeraustausch- und Ersatzstoffen ist, sie sind so süß, viel zu süß. Und gerade, wenn man denkt, ach komm, das hat ja nicht so viel Kalorien, dann gönne ich mir gleich mal einen Löffel mehr, dann ist alles, was man damit süßt, einfach sehr, sehr süß. Man gewöhnt sich vom Geschmackssinn her dran und ist insgesamt süßer.
Ja, das führt dann auch dazu, dass etwas, was eben nicht so süß ist, zum Beispiel dunkle Schokolade, dann gar nicht mehr so mag. Und das ist ja eher was, wo ihr sagt, das ist schon, das kann man schon ab und zu mal essen, weil da eben ja nicht so viel Zucker drin ist, ne?
Ja, genau. Man entwickelt einen immer größeren Zucker-Hieper, kann man das so sagen. Und den befriedigt man dann eben auch ständig. Und das ist tatsächlich sowas wie eine Sucht. Psychologisch wird das einerseits als Verhaltenssucht erklärt, also ein Fest eingefahrenes Verhalten, das quasi automatisch abläuft. Also ich komme nach Hause und dann esse ich immer Schokolade. Ja? Andererseits führt ein ständiger Genuss von ungesunden Snacks und Fertigprodukten zu einem geänderten Verlangen danach. Die Psyche möchte dann mehr davon. Und dann werden wir Opfer unseres Gehirns und greift eben auch mehr zu Lebensmitteln mit echtem Zucker. Das ist nun mal so. Und dadurch verschlimmert sich dann auf die Dauer auch der Diabetes. Hier hilft nur der Ausstieg. Diese psychischen Veränderungen sind zum Glück reversibel. Man muss einfach nur damit anfangen.
Ja, und das war für Andrea gar nicht so leicht. Das war eine ziemlich harte Erkenntnis.
Schockierend. Das habe ich jetzt nicht erwartet mit dem Xylit.
Ja, und bei ihr kam dann noch erschwerend hinzu, dass sie zwar eben, ich habe es eben schon mal gesagt, sehr gerne backt, aber eben nicht gerne kocht und hat das auch in der Fernsehfolge erzählt, dass sie eben dann erstmal riesigen Einkauf machen musste in verschiedensten Läden, weil sie eben zu Hause kaum Zutaten hatte, aus denen man irgendwie jetzt selber irgendwie was Nettes, Frisches hätte kochen können.
Ja, so war es. Und beinahe hätte sie auch frühzeitig aufgegeben, weil ihr das Kochen wahnsinnig schwer fiel. Ist klar, ne? Hat sie vorher nicht gemacht. Aber dann hatte sie ein Aha-Erlebnis, als sie das erste Mal probiert hat, eins von unseren Rezepten zu kochen.
Ja, sie hat sich dann an einem Möhrencurry nämlich versucht. Und als sie das damals probiert hat, hat ihr Mann sie dabei gefilmt. Und ihr Fazit, das hören wir jetzt mal.
Ja, dann wollen wir mal sehen. Also ich probiere das ja heute mit Kartoffeln. Okay, das ist mein neues Lieblingsessen.
Ja, schmeckt?
Mhm. Bombe.
Super.
Ich hab's gekocht.
Ja.
Ja, ich hab das gekocht, ich nicht weiß. Gebacken.
Ich habe nur Film gefilmt.
Das schmeckt echt gut. Richtig gut.
Also, da war sie richtig toll, ne? Stolz auf sich selbst. Das hört man da richtig raus. Der Knoten war sozusagen geplatzt. Sie hat dann eben angefangen zu kochen. Xylit aus der Küche wirklich verbannt, hat seltener gebacken. Und dabei hat sie dann aber auch, wenn sie da mal gebacken hat, weniger Zucker verwendet und sich so langsam so ein bisschen entwöhnt.
Genau. Und sie hatte ja vorher auch schon vor allem abends Unmengen an Schokolade gesnackt. Und die hat sie dann gegen Quark mit Früchten ausgetauscht. Davon wurde sie satt und hatte weniger Appetit auf Schokolade.
Respekt. Und sie hat beim Backen dann auch angefangen, so ein bisschen zu experimentieren und Rezepte zu finden, die eben weniger Süße brauchen. Das habe ich auch mal irgendwie gemacht, seitdem ich den Podcast moderiere. Man kann super viel mit Bananen oder mit Datteln zum Beispiel machen. Und auch Kakao zum Beispiel, der ist jetzt zwar an sich nicht süß, aber der bringt halt einfach nochmal einen anderen Geschmack auch rein. Und so viel kann ich jetzt ja schon mal verraten. Später gibt's noch ein Rezept für was Süßes, wo aber wirklich weniger süß drin ist.
Und ihre ganzen Mühen haben sich auch wirklich gelohnt. Sie kam dann ja zum Abschlusscheck aufs Boot und hatte ihren gefährlichen Langzeitblutzucker von 10,2% auf 7,1 verringert. Das ist zwar immer noch erhöht, aber damit war die drohende Insulinpflichtigkeit eindeutig vom Tisch. Sprich, sie hatte ihr Ziel erreicht, kein Insulin spritzen zu müssen. Und sie war auf einem sehr guten Weg, ihren Diabetes sogar ganz loszuwerden.
Und das konnte sie dann auf dem Boot gar nicht glauben, dass sie eben das nur durch eine andere Ernährung geschafft hat. Nur setze ich mal in Anführungszeichen, weil wir wissen ja, dass das schon sehr viel ausmacht. Aber für sie wird das eben neu, dass sie eben jetzt wirklich durch eine neue Ernährung die gefürchteten Insulinspritzen nicht haben musste. Sie war super erleichtert. Ja, und auch 4 Jahre nach ihrem Besuch auf dem Boot hat sich ihr Süßempfinden nachhaltig verändert.
Ich backe es immer eigentlich einmal original, wie es im Rezept steht, mit den Angaben, sprich jetzt auch den Zucker und nehme dafür trotzdem Vollrohrzucker schon und merke aber doch jedes Mal, wenn das fertig ist und wir probieren das dann irgendwie, dass das penetrant süß ist für mich. Also wenn ich ein Rezept neu sehe, dann kann ich gleich sagen, okay, 50% Zucker mindestens weg.
Toll, ne?
Ja.
So läuft das ideal. Sie hat ihr Süßempfinden hat sie auf empfindlicher gestellt. Sie braucht nicht mehr so viel Süße. Ja, und sie hat sich, und das ist wichtig, sie hat sich auf das Problem Süße konzentriert. Sie bewertet auch Rezepte danach, wie viel Zucker ist da drin, beziehungsweise wie viel Süße. Und weiß, ja, ich kann das gut und gern halbieren, weil ich Süße sehr, sehr intensiv schmecke. Das ist super, super geworden. Übrigens habe ich immer noch diesen Saccharin-Geschmack auf der Zunge.
Ja, ich sag dir, nimm mal so einen anderen Süßstoff noch danach, dann wird's besser. Dann hast du zwar so einen Süßgeschmack im Mund, aber das ist nicht dieses Bittere noch. Also Andrea Rieck isst jetzt eben weniger süß, anstatt dieser massenhaften Zuckeraustauschstoffe. Und damit fährt sie richtig, richtig gut. Hat's bis heute geschafft, um die gefürchteten Insulinspritzen herumzukommen. Welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse eben dazu geführt haben, dass man heute sagt, gerade Diabetiker und Diabetikerinnen wie eben Andrea Rieck, die sollten diese Zuckeraustauschstoffe wie Xylit eben nicht oder nur in sehr geringen Mengen zu sich nehmen. Darüber sprechen wir jetzt mal.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Es klingt ja sehr verlockend, ne? Man nimmt zum Backen eine Zutat, die aussieht wie Zucker, eigentlich genauso schmeckt, aber 40% weniger Kalorien hat. Ich kann das schon so ein bisschen verstehen, dass Andrea Rieck ihre Backleidenschaft eben da mehr oder weniger ohne schlechtes Gewissen auch mit Xylit ausgelebt hat, oder?
Ja, tatsächlich galten ja Erythrit und Xylit lange Zeit als der ideale Ersatz für Zucker, wenn man die mit Zucker 1:1 beim Backen austauschen konnte.
Also die Mengen konnten eben gleich bleiben und damit hatte man eben auch jetzt keine Probleme mit der Konsistenz, ne? Oder musste sich jetzt irgendwie keine anderen Zusatzzutaten da zusammen.
Ja, es ist ganz einfach in der Küche zu handeln und dann kam eben dazu, dass man weiß, dass unser Körper Xylit und Erythrit selbst bilden kann, wenn auch nur in sehr geringen Mengen. Aber darum war man ja davon ausgegangen, das muss ja unschädlich sein.
Ja, ne, ist ein körpereigener Stoff, könnte man meinen. Deshalb ist das eben nicht schlimm. Und Andrea Rieck, die hatte eben auch gehört, dass Xylit den Blutzuckerspiegel nicht so ansteigen lässt wie Haushaltszucker, den wir sonst so verwenden. Und darum war sie eben auch davon ausgegangen, dass sie mit Xylit beim Backen auf der sicheren Seite ist.
Ja, aber mittlerweile weiß man, dass Xylit offenbar lange unbekannte gesundheitliche Risiken mitbringt. Der Zuckeraustauschstoff kann nämlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich erhöhen. Und zwar um ganze 57%. Das ist schon ein Hammer.
Auf jeden Fall. Und das konnten eben zumindest Wissenschaftler von der Charité in Berlin in einer neuen Studie zeigen, ja, dass das eben diese Risiken hat. Mit einem internationalen Forschungsteam haben sie dafür Blutproben analysiert von mehr als 3000 Menschen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen. Und für die Studie haben die Forschenden dann die Patienten über 3 Jahre nachverfolgt und konnten eben feststellen, dass die Patienten und Patientinnen mit erhöhtem Xylitspiegel oder mit erhöhten Xylitspiegeln im Blut ein signifikant gesteigertes Risiko hatten für ein schwerwiegendes Herz-Kreislauf-Ereignis, nennt man das dann, ne? Also eben sowas wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder eben am Ende auch den Tod.
Richtig, genau. Und erstmal ist das ja eine statistische Auffälligkeit und noch nicht richtig der Beweis. Aber dann konnten sie im Labor auch nachweisen, warum das so ist. Xylit verändert nämlich die Fließeigenschaften des Blutes. Das heißt, die kleinen Blutplättchen, die wir haben, die Thrombozyten, die werden klebriger und das fördert die Bildung von Blutgerinnseln.
Ja, und in der letzten Phase der Studie haben die Forschenden dann auch gesehen, dass selbst bei einer kleinen Gruppe von gesunden Menschen durch eben einen hohen Konsum von Xylit die Blutplättchenfunktion auch verändert war und damit eben auch das Risiko für zum Beispiel einen Herzinfarkt erhöht war. Nur durch den Konsum von Xylit. Ich finde, das ist echt heftig.
Ja, das hat mich damals, als ich das erfahren habe, auch wirklich umgehauen. Und die Studie ist wirklich gut gemacht und für uns auch richtungsweisend. Sie hat eindeutig gezeigt, dass wir bei Zuckeraustauschstoffen gerade beim langfristigen Konsum umdenken müssen. Menschen mit Diabetes, die ja ohnehin schon ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko haben, sollten auf alle Fälle Abstand nehmen von Xylit, auch wenn er den Insulinspiegel nicht beeinflusst. Das würde ich aber auch gesunden Menschen so raten.
Aber kann man denn überhaupt sagen, ab welcher Menge Xylit diese negativen Folgen haben kann? Also es gibt ja auch zum Beispiel viele Kaugummis, die Xylit enthalten. Stellt Kaugummi kauen dann auch schon ein Risiko oder eine Gefahr dar?
Ja, wahrscheinlich stellen ein paar Kaugummis kein Problem dar. Es geht da eher um größere Mengen. Aber genau weiß man das nicht. Also wenn man wie Andrea vorhin beim Süßen komplett auf Xylit setzt und es auch zum Backen verwendet, in den Kaffee rührt und im Prinzip jeden Tag etliche Gramm davon konsumiert, dann ist das hochkritisch. Leider gibt es da eben keine Zahl, die man nennen könnte, bei der man jetzt wüsste, naja, ab dieser Menge ist es riskant und vorher ist es unbedenklich. Darum würde ich Menschen mit Diabetes oder anderen hohen Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einfach raten, Finger weg, Xylit nicht mehr kaufen.
Okay, haben wir das schon mal erstmal abgehakt. Es gibt ja aber auch noch andere Zuckeraustauschstoffe. Ich habe ja eben auch hier Erythrit zum Beispiel probiert. Das ist ja auch relativ bekannt und beliebt. Ist das jetzt eine bessere Alternative?
Ja, leider nicht, denn bei Erythrit ist es ganz ähnlich wie bei Xylit. Das haben die Berliner Wissenschaftler schon in einer früheren Studie zeigen können. Erythrit hat nämlich die ähnliche Wirkung auf die Blutplättchen wie Xylit. Und dadurch kann es eben auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Dazu kommt, dass es auch noch Hinweise dafür gibt, dass Xylit überdies noch die Darmflora negativ beeinflussen kann.
Ja, Xylit und Erythrit, das sind ja Zuckeraustauschstoffe. Und daneben gibt es noch die Zuckerersatzstoffe oder eben Süßstoffe. Darüber haben wir in Folge 20 schon mal sehr ausführlich gesprochen. Also wer da nochmal genau reinhören möchte, go for it. Aber so viel auch hier schon mal, man weiß schon länger, dass eben künstliche Süßstoffe, wie zum Beispiel das Saccharin oder auch Sucralose, die gar keine Kalorien haben, unser Darmmikrobiom schädigen können. Und solche Süßstoffe, die sind ja sehr häufig auch in diversen Leitprodukten und auch Getränken drin. Und obwohl man eben schon weiß, dass sie potenziell schädlich für uns sein könnten, müssen eben Hersteller nur davor warnen, dass sie abführend wirken können, wenn man zu viel davon isst. Aber davor, dass sie eben auch unser Mikrobiom schädigen können, dafür müssen sie noch nicht warnen.
Ja, und das sehe ich als ein großes Problem, das politisch gelöst werden muss. Aber das generelle Problem ist ja, Zusatzstoffe und auch Zuckerersatzstoffe durchlaufen generell nicht dieselben Prüfprozesse wie Medikamente, bevor man sie auf den Markt bringen darf. Medikamente werden in verschiedenen Phasen in Studien geprüft, sehr intensiv, auf Wirksamkeit und Sicherheit. Aber Zuckerersatzstoffe muss man nicht so prüfen, bevor man sie in jedem Supermarkt kaufen kann.
Und deshalb gibt es auch in jedem Supermarkt einen Haufen Produkte mit Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen, die eben potenziell gesundheitlich riskant sind. Und die werden dann ja auch gekauft und gegessen oder getrunken. Und wenn dann irgendwann rauskommt, dass sie gesundheitliche Risiken haben, wie eben Xylit für Diabetiker oder Diabetikerinnen, ist es eben oft zu spät. Dann stehen sie ja schon in den Küchenschränken, werden eben gegessen. Und eigentlich müsste man solche Stoffe doch erstmal überprüfen, ob sie jetzt wirklich gesundheitlich unbedenklich sind, bevor man sie als Lebensmittel verkauft, oder?
Ja, das wird auch gemacht. Allerdings in Tierstudien, und so gute Modellorganismen sind das eben nicht. Sie sind einfach keine Menschen. In der Vergangenheit haben sich immer wieder Zusatzstoffe nachträglich als gesundheitsgefährdend dargestellt. Das zeigt zumindest eine Übersichtsanalyse der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für hochverarbeitete Lebensmittel. Darin steht aber auch, die Studienlage ist nicht gut. Was wir brauchen, ist eine vorherige genaue Untersuchung der Substanzen auf das Herz-Kreislauf-Risiko und auf eine mögliche Veränderung des Mikrobioms beim Menschen. Und das findet derzeit nicht statt. Es wird erst nachträglich jetzt gemacht und ich finde das fahrlässig.
Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Aber immerhin muss man sagen, hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, aufgrund der Datenlage zuletzt ihre Empfehlung verändert und rät aktuell davon ab, zum Abnehmen Zuckerersatzstoffe zu sich zu nehmen. Aber so eine Empfehlung, die ist natürlich auch nicht verpflichtend. Also wir halten jetzt mal fest, wer sich gesund ernähren will, sollte ganz auf Zuckeraustauschstoffe wie Xylit oder Erythrit verzichten, auch auf Zuckerersatzstoffe, also Süßstoffe, am besten weglassen. Stattdessen wirklich dann doch den richtigen Zucker nehmen, halt dann in Maßen. Denn wer viel Süßes isst, egal jetzt ob Zucker oder eben Xylit oder sowas, der hat einfach auch mehr Lust auf Süßes.
Ja, klar. Und das Schöne ist, wenn man sich einmal an weniger Süßes gewöhnt hat, dann schmeckt es einem irgendwann nicht mehr, wenn es zu süß ist. Das hat Andrea Rieck ja auch so erfahren.
Ich kann das auch bestätigen. Also es war bei mir definitiv auch so ein Prozess. Jetzt ist es aber ja gar nicht so einfach, sich vom Zucker zu entwöhnen. Ne? Hast du denn vielleicht noch ein paar Tipps, wie sowas ein bisschen einfacher geht oder wie man es sich leichter machen kann?
Ja, also mein Tipp wäre, Schritt für Schritt vorgehen. Reduziert die Zuckermenge in eurem Kaffee oder Tee nach und nach. Der Geschmackssinn braucht auch eben Zeit, um wieder feinere Süßnuancen wahrzunehmen und das als ausreichend süß zu empfinden. Vielen fällt es leichter, sich langsam zu entwöhnen, als von eben auf gleich den Zucker wegzulassen. Mhm. Aber ich kriege auch immer wieder Mails, da sagen mir manche, ich habe es von einem Tag auf den anderen gemacht und das war für mich der richtige Weg. Also die harte Tour kann man auch versuchen, aber bei den meisten ist es doch Schritt für Schritt.
Also ist das vielleicht, wenn man das auf die harte Tour, wie du es nennst, machst, auch möglich, dass man da so Entzugserscheinungen bekommt oder so?
Oh ja, das merken viele, dass sie dann unruhig werden und dass sie irgendwie doch das Verlangen nach Süßen haben. Aber manche sind halt so willensstark, das können die einfach so lösen.
Ja. Krass. Aber auf Dauer ist gar kein Zucker eben für viele auch nicht gut durchzuhalten. Und deshalb braucht man eben einen Plan, wie man langfristig weniger süß essen kann.
Ja, ne? Also zum Beispiel Zuckerfasten könnte man machen. Das ist ja bei uns Anfang des Jahres immer so ein großes Thema. Das kann man aber auch das ganze Jahr über machen. Und das ist ja eine begrenzte Zeit. Und viele denken dann, na okay, das halte ich vielleicht durch und nachher mache ich wieder weiter wie bisher. So wird es aber nicht sein, weil wer nämlich 4 Wochen mal weniger Zucker gegessen hat, der wird, wenn er hinterher die gleichen Lebensmittel wieder, die gesüßten Lebensmittel isst, dann sagen, oh, ist das grauenhaft süß. Und damit hat man schon was Wichtiges gelernt. Also so eine kleine zeitlich begrenzte Zuckerfastenphase ist auch eine gute Idee. Wichtig ist, dass man sich entschlossen hat, weniger süß zu essen. Das haben wir ja auch bei Andrea Rieck gesehen. Es muss der Entschluss her und es muss die Erkenntnis, warum das so ungünstig ist und was es mir für Vorteile bringt. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann funktioniert es auch. Und da kann es helfen, statt auf Zucker oder Zuckeraustausch und Ersatzstoffe auf natürlich süße Lebensmittel zu setzen. Zum Beispiel auf Früchte und einen Kuchen zum Beispiel mit einer reifen Banane oder ein paar Datteln zu süßen statt mit Zucker. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass diese Lebensmittel zusätzlichen Geschmack bringen und dadurch wird es auch noch leckerer Und darum geht's ja. Es soll schmecken. Es geht darum, die Dominanz dieser Geschmacksrichtung zuckersüß durch andere natürliche Geschmacksrichtungen zu ersetzen. Also Kakao, was du vorhin erwähnt hattest, oder Dattel oder Banane. Und ganz wichtig, bewusst weniger verarbeitete Lebensmittel essen. Denn darin versteckt sich oft mehr Zucker, als man denkt. Außerdem stellen künstliche Aromen dieser Produkte quasi einen Superreiz dar. Eine enorme Verführung, und das führt dazu, dass wir dann auch noch zu viel davon essen.
Ja, auch Andrea Rieck ist ja sehr kreativ geworden, denn auf ihr geliebtes Backen wollte sie ja doch nicht ganz verzichten und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und sie hat sich dann auf die Suche nach Rezepten gemacht, die eben weniger süß sind und viele gesunde Zutaten enthalten.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
So, ja. Eines dieser Rezepte hast du mir heute mitgebracht, lieber Matthias. Dann hol doch mal den Korb.
Ja, ein, wie ich finde, unwiderstehliches Kuchenrezept, das nicht nur zuckerarm ist, sondern auch voll mit Eiweiß und Ballaststoffen. Ich habe hier mal eingekauft, wie du siehst.
Das klingt irgendwie nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Kuchen in gesund quasi, ne?
Ja, genau. Das Rezept hat der Andrea Rieck damals selbst ausgegraben und ist echt der Knaller, wie du gleich sehen wirst.
Also Walnüsse habe ich hier... gemahlene Vanille, Kakaopulver, Ahornsirup, Kokosöl und Kidneybohnen.
Ja, und echte Vanille haben wir dabei. Tiefkühlkirschen.
Genau.
Und hier sind noch ein paar Walnüsse.
Aber was machen denn die Kidneybohnen da in dem Kuchen?
Ja, die Kidneybohnen sind die Grundlage des Teigs und sie bringen auch noch das Eiweiß. Und die Ballaststoffe.
Ja,
mit.
Das weiß ich. Aber ich würde jetzt in einem herzhaften Gericht hätte ich die jetzt verortet irgendwie.
Ja, ne? Tatsächlich kannst du Gemüse super gut im Kuchen unterbringen. Und dadurch wird es mega gesund und schmeckt sogar noch besser. Ich zeig dir mal, wie das geht. Als erstes spülst du die Kidneys hier aus der Dose in einem Sieb unter Wasser ab. Dann kommen sie in eine Rührschüssel und alle anderen Zutaten, bis auf die Kirschen und die Walnüsse, kommen auch dazu.
So, dann kommt der Ahornsirup. 4 Löffel ist jetzt ja auf dem ganzen Kuchen nicht so viel, aber ist das jetzt wirklich besser als Zucker?
Ja, nicht unbedingt. Zucker ist letztlich Zucker. Aber wie du sagst, es ist auf den gesamten Kuchen nicht unbedingt eine große Menge. Hier spielt bei den Brownies die flüssige Konsistenz hier von dem Ahornsirup eine wichtige Rolle. Denn ein guter Brownie soll ja auch einen sehr weichen, saftigen Kern haben. Ne? Und deshalb flüssige Süße.
Okay, macht total Sinn, leuchtet mir ein. Und dann haben wir ja noch echte Vanille da. Die hat ja auch so einen Eigengeschmack, der auch zu was Süßem einfach richtig, richtig gut passt. Und da kann man ja durchaus auch so ein bisschen auf was Süßes verzichten. Ich packe mir tatsächlich immer gemahlene Vanille und ein bisschen Zimt ins Porridge. Da bräuchte ich gar nichts Süßes mehr bei.
Ja.
Wie geht das Ganze jetzt dann, oder wie wird das jetzt dann zum Kuchen?
Ja, das kannst du einfach durch Rühren mit dem Handrührer machen oder mit einer Küchenmaschine oder einem Stabpürierer. Wichtig ist nur, dass du es wirklich so lange rührst, bis eine ganz homogene Masse entsteht. Du wirst ja hinterher keine Kidneybohnen im Kuchen haben. Und dann sieht man es nicht mehr. Es wird eine wirklich glatte, wirklich weiche Creme.
Und wenn ich das jetzt so sehe, ist das ja auch ein veganer Kuchen. Da sind ja keine Eier dabei zum
Beispiel.
Genau,
richtig.
Okay, dann wird der Kuchen so richtig schön sapschig.
Sapschig, ja, genau, das sagst du. Und wenn du das hast, dann hackst du die Nüsse ganz klein und hebst sie runter. Dann nimmst du eine kleine Auflaufform, kleidest sie mit Backpapier aus und streichst die Brownie-Masse da rein.
Das heißt, da kommen dann noch die Kirschen. Wie kommen die dann noch da rein? Und vor allem, warum sind das Tiefkühlkirschen und keine aus dem Glas?
Ja, du kannst auch welche aus dem Glas nehmen, aber das ist schwieriger, welche zu finden, die nicht gesüßt sind.
Mm.
Das ist bei Tiefkühlkirschen eher der Fall. Und wir wollen uns ja am Ende nicht auch noch übers Obst extra Zucker reinhauen. Mm. Und die Kirschen verteilst du dann auf der Masse und drückst sie leicht rein. Ich empfehle gern Sauerkirschen, die sind noch gesünder als Süßkirschen.
Ist wahrscheinlich auch weniger Zucker drin.
Richtig, und wirken antientzündlicher.
Wenn ich jetzt aber keine Kirschen mag, dann kann ich den auch einfach ohne Kirschen machen, sozusagen nur als Brownie oder auch ein anderes Obst nehmen, Beeren oder so?
Ja, absolut, das geht beides. Bei Früchten kannst du ganz nach deinem Geschmack gehen oder was du halt im Kühlschrank hast. Ne? Nur vielleicht keine Banane oder Mango, denn die haben einen ganz besonders hohen Zuckeranteil. Man kann auch mit ein paar Splittern dunkler Schokolade experimentieren. sein. Das ist gerade für die Schokoladenjunkies ganz interessant. Und wenn du die Früchte also jetzt drin hast, muss das Ganze noch 30 Minuten bei 160 Grad in den Ofen und anschließend bei ausgeschalteter Temperatur im Ofen so ein bisschen auskühlen.
Das klingt richtig, richtig gut. Und wenn das auch nach eurem Geschmack ist, den Link zu dem Rezept zum Kidneybohnen-Brownie mit Kirschen, den gibt's natürlich wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank auch dir, Matthias, für das tolle Rezept und die spannenden Infos.
Gerne.
Also ich nehme nochmal mit, Zuckeraustauschstoffe einfach lassen. Lieber Zucker nehmen, dann aber dafür weniger. Und daran kann man sich definitiv gewöhnen. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Ulrike Heimes und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um das Virus, das vor 5 Jahren alles verändert hat. Corona. Cut. Das Virus, das uns trennt, das zeigt als erster Storytelling-Podcast, wie die Pandemie zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen hat. Und dafür haben meine KollegInnen vom WDR ein Geschwisterpaar begleitet, das sich voneinander entfremdet hat. Durch die Pandemie und durch die politischen Maßnahmen. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich und sympathisiert mit der Querdenker-Szene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen. Die beiden streiten sich immer wieder über Corona und irgendwann haben sie sich dazu gar nichts mehr zu sagen. In Cut wagen die zwei ein Experiment. Sie treffen sich zu einer großen Aussprache. Neben der spannenden Geschwistergeschichte geht's auch um offene Fragen. Welche Fehler hat die Politik gemacht oder die Medien und auch die Wissenschaft? Welche Auswirkungen hat die gesellschaftliche Spaltung und wie prägt uns die Pandemie auch heute noch? Cut, das Virus, das uns trennt, findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir packen euch den Link natürlich auch in unsere Shownotes. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.